Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Es gibt keine Juden mit Zuckerguss, sagt Dimitri Belkin. Er ist 44 Jahre alt und Historiker am Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk für jüdische Begabtenförderung. Er kam 1993 im Alter von 22 Jahren nach Deutschland und hat ein wunderbares Buch geschrieben mit dem Titel Germania, wie ich in Deutschland jüdisch und erwachsen wurde. Dimitri Belkin, zunächst ein Blick in die Gegenwart. Es regt sie heute unheimlich auf, wenn bezüglich der jüdischen Zuwanderer aus den GUS-Staaten in den Gemeinden oder in den Medien pauschal von den Russen gesprochen wird. Was regt sie daran so auf?
Mich regt vielleicht weniger die Pauschalisierung auf, denn es ist verdammt schwer zu differenzieren, zu sagen, da sind die russischsprachigen Ukrainer, da sind die russischsprachigen Moldawier, da sind die russischsprachigen Russen. Mich regt auf die pauschal negative Betrachtung dieser Russen, weil diese Russen in Anführungszeichen ein ziemlich problematisches Image haben und das, die sind für mich heute sozusagen, wie ich das erlebe, die mediale Diskussion, eine Art politischer Blitzableiter. Haben die jüdischen Gemeinden Schwierigkeiten mit den Einwanderern aus den muslimischen Ländern? Haben sie Ängste? Sagt man sehr schnell, die Russen haben Ängste. Gibt es Schwierigkeiten bei politischen Entscheidungen, bei Verwaltung, Nichtübereinstimmungen oder Unregelmäßigkeiten, etwa bei der Wahl in Berlin, sagt man, die Russen produzieren diese Probleme. Und das halte ich für, gelinde gesagt, seltsam, weil die Russen sozusagen, auch die Berliner Russen sind seit 30 Jahren in der Stadt. Es gibt aber immer noch, und das ist eine spannende Folge dieser 25 Jahre der Einwanderung, dieses negative Bild einer Gruppe, weil da bestimmte Gruppen aufeinander prallten und die anderen Gruppen haben einfach größere Macht und mediale Präsenz. Und so leiden die Russen.
Einen Unterschied beschreiben Sie in Ihrem Buch und das finde ich unheimlich interessant. Sie sagen nämlich, im heutigen deutschen Judentum trifft die absolute Mehrheit der eingewanderten Amnesiekranken auf die Minderheit der alteingesessenen Mnemonisten. Amnesiekranke sind also welche, die völligen Gedächtnisverlust haben und Mnemonisten sind Menschen, die sich zwanghaft erinnern müssen. Was ist das für ein Unterschied, den Sie mit diesen beiden Wörtern beschreiben wollen?
Also, diejenigen, die nicht vergessen können und wollen als Alteingesessene und diejenigen, die vergessen haben, Amnesiekranken sozusagen. Die sowjetischen Juden kamen ohne ein Holocaust-Gedächtnis nach Deutschland. Und in Deutschland spielt die Erinnerung an die Shoah eine wesentliche, eine politische, eine riesige Rolle, gesellschaftlich, aber auch innerjüdisch. Und dieses Aufeinanderprallen der Sieger und der Opfer, der Sieger im Zweiten Weltkrieg, denn das war das Paradox dieser Emigration. Die Russen kamen und fühlten sich als Sieger und kamen ins Land der Besiegten sozusagen.
Also auch die russischen Juden, obwohl sie viele Menschen verloren
haben. Auch die russischen Juden, obwohl, das wissen die wenigsten hier, der Holocaust fand im Wesentlichen auf dem Territorium der Sowjetunion und Polen statt. Diese 6 Millionen, von denen alle reden, sind im Wesentlichen Juden und Jüdinnen, die dort umgebracht wurden. Es herrschte aber auch etwas in der Sowjetunion, was ein jüdisches Gedächtnis kaum zugelassen hat. Denn das, man dachte internationalistisch. Man hat gesagt, das ganze sowjetische Volk, das 27 Millionen verloren habe, hätte gelitten. Auch die Juden selbstverständlich, sehr stark. Niemand dachte, dass nur die Juden als Juden umgebracht wurden. Das war kein Thema sozusagen. Und so kamen diese Juden mit einem ganz, ganz anderen Gedächtnis und ganz, ganz anderen Erinnerungen nach Deutschland. Und das spielte hier plötzlich überhaupt keine Rolle, weil dieses Land ist sehr, sehr stark, besonders seit den 80er Jahren, würde ich sagen, oder seit dieser Serie Holocaust und bis heute auf die Erinnerung an die Shoah zentriert.
Ja, und viele Juden haben in der Roten Armee gekämpft und die feiern den 9. Mai, ne?
Den 9. Mai, ja.
Und was ist der 9. Mai?
Als in Karlshorst, in Berlin-Karlshorst, wo es heute dieses russische Museum mit der russischen Version der Erinnerung ist, diese bedingungslose Kapitulation unterzeichnet wurde, war das schon in Moskau der 9. Mai. Die Nacht war schon fortgeschritten und deswegen feiern die Russen, die Sowjets feierten das am 9. Mai. Dort war das eben ein Tag des Sieges. Also wenn Sie mich fragen, gibt es glaube ich auch in meinem Kopf bis heute von 20 bis 30 Gedichte, die ich auswendig kenne. Erstklassige, tolle, tiefe, traurige Gedichte, aber auch propagandistische durchaus über den Sieg.
Und viele alte jüdische Einwanderer aus der Sowjetunion legen am 9. Mai alle ihre Orden an und gehen mit stolz geschwellter Brust zur Gedenkfeier.
sie gehen zu dieser Gedenkfeier und es ist in der Tat so, also wir hatten auch Ordens und Medaillen von meinem verstorbenen Opa hier in Deutschland und neulich wurde ich gefragt, weil jetzt entsteht eine neue Dauerausstellung im Jüdischen Museum Frankfurt, ob ich doch einen Orden für diese Ausstellung geben kann, weil die Geschichte dazu ist jetzt auch, und das war auch mein Ziel und auch ein Ziel des Buches, dass diese Geschichten zum Teil der deutsch-jüdischen Geschichte werden, weil es auch die heutige deutsch-jüdische Geschichte ist.
Ja, lässt sich dieser Widerspruch überhaupt auflösen? Ich meine, als da so viele kamen, habe ich den Eindruck gehabt, die Juden hier nahmen es diesen kommenden Menschen unglaublich übel, dass sie nach Deutschland kamen. Und ich habe immer gesagt, was habt ihr? Ihr lebt auch hier. Aber sie sagten, wie können sie hierher kommen? Sie sollten nach Israel gehen oder in die USA, aber doch nicht in das Land des Holocaustes. Ist das überwunden?
Ich würde sagen, seit ein paar Jahren allerhöchstens. Denn die 90er Jahre waren noch von dieser Spaltung tatsächlich geprägt, die Sie zu Recht beschreiben. Es gibt dieses schöne Buch von einer amerikanischen Kollegin, das heißt Safe Among the Germans. Auch ein Paradox wird beschrieben. Die Juden waren sicher in der Bundesrepublik die wenigen unter den Deutschen, weil der Holocaust war gewissermaßen ein Schutz, eine Schutzwolke über sie. Eine dunkle, eine traurige, aber Schutzwolke. Und das ist ein Paradox. Diese Menschen saßen auf den berühmten gepackten Koffern und sagten, wir sind eine winzige Gemeinschaft hier, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft der Überlebenden. Was wollen hier diese Russen? Was wollen sie hier? Warum kommen sie? Und das war etwas, was den Neuen man gar nicht erklären konnte, weil niemand wusste, wie dieses Land tickt. Wir hatten alle Vorstellungen, das ist etwas dazwischen, zwischen Goethe und Hitler sozusagen. Ein Land der Kultur und ein Land des Nationalsozialismus und wahrscheinlich noch ein Land der Technologie, weil wir lebten alle sozusagen als Abstrakten, denn niemand konnte sie bezahlen, diese deutschen Autos. So, viel mehr wussten wir nicht. Über diese paradoxen Erinnerungssachen hatten wir überhaupt keine Ahnung. Und deswegen entstand tatsächlich dieser Widerspruch, diese Spaltung.
Ja, das Problem für Juden in Deutschland war ja auch, dass sie international unter Juden so miserabel dastanden, als die, die sich sozusagen nicht entblöden, im Land der Täter zu bleiben, dass sie ununterbrochen immer unter Beweis stellen mussten, dass sie kritisch sind, dass sie an den Holocaust erinnern, dass sie genügend Abstand zu den nichtjüdischen Deutschen halten. Also ein ganz anderer innerer Druck traf da mit diesen Einwanderern zusammen. Spüren Sie diesen Druck heute noch?
Ich spüre diesen Druck heute noch. Allerdings merke ich, es entsteht in Deutschland so etwas wie ein deutsches Judentum II. Das heißt, ein neues deutsches Judentum, ein deutsches Judentum II, weil das hat mit dem Judentum der 20er, 30er Jahre, 10er Jahre nichts zu tun. So. Und ich bekam wahnsinnig kritische Einschätzungen von jüdischen, wenigen jüdischen Intellektuellen dieses Landes. Wie kannst du jetzt positiv über die Zugehörigkeit der Juden zu Deutschland reden? Das geht doch gar nicht.
Diese Auseinandersetzung begann, als Sie die Ausstellung in Frankfurt organisiert haben, ausgerechnet Deutschland.
Russisch-jüdische Einwanderung in die Bundesrepublik.
Und das war im Jahr
2010.
Genau, und Micha Brumlik und Zilli Kugelmann und wer auch immer, die haben sich die Haare gerauft und haben gesagt, hast du sie noch alle?
Vor allem, wie kann man jetzt überhaupt über ein deutsches Judentum reden? Nach all dem, was war, ist ein deutsches Judentum nicht möglich nach dieser Logik. Man kann hier sein, den deutschen Pass haben, nach Israel reisen, kritisch sein, gespalten sein, aber jetzt irgendwelche Zugehörigkeitsthemen anzusprechen, völlig unmöglich. Diese Phase, das ist schmerzhaft, ist interessant, irgendwann als Historiker zu betrachten, diese Zeit, aber natürlich auch schmerzhaft für mich, weil du kannst da nicht weiter. Und die wenigen jüdischen Politiker wie Ignaz Bubis oder Intellektuelle wie die von Ihnen genannten, Micha Brumlik oder Zilli Kugelmann, sie hatten ihre Vorstellungen, sie haben um diese Vorstellungen gekämpft und sie hatten ihre Rollen in der Gesellschaft. Diese russischen Geschichten und diese neuen russisch-deutschen jüdischen Erzählungen, sie hatten mit diesen Geschichten sehr wenig zu tun. Und es entsteht natürlich so etwas wie ein Dissonanz, wie ein Widerspruch. Und das ist durchaus eine intellektuelle, aber auch natürlich eine Machtfrage. Denn selbstverständlich, diese Reaktionen auch in den Gemeinden vom Establishment gegen die Russen sind auch Teil davon. Das sind Fremdheitsgefühle, die Russen in Anführungszeichen selbstverständlich den Alteingesessenen gegenüber auch hatten. Klar.
Interessant ist, wie Sie selber getickt haben, als Sie 1993 nach Deutschland kamen. Ich zitiere mal eine Passage, wo Sie erzählen aus dem Flüchtlingsheim in Süddeutschland, wo Sie damals waren. In unseren altertümlichen Etagenkühlschränken war vor allem das von uns geschätzte Schweinefleisch zu finden. Bei Beschnittenen und Unbeschnittenen, bei Alt und Jung, leicht, gesund, vegetarisch, Geflügel, Koscher, Koscher-Style, vegan, energetisch, laktosefrei, das kannten wir noch nicht. Hier dominierte das leckere, fettige, extrem billige, in der Ukraine aber teure, begehrte, ganz und gar unkoscheres Schweinefleisch. Doch ich war bekanntlich nicht nach Deutschland gekommen, um mich den Fragen einer archaischen, kleinbürgerlichen Religion zu widmen. Also mit letzterem ist das Judentum gemeint. Was essen Sie heute?
Ich esse heute Kosher-Style und ich esse heute etwas weniger Fleisch als sonst sozusagen. Das heißt, ich versuche, dass das nicht jeden Tag auf meinem Tisch ist. Und Kosher-Style bedeutet, dass ich kein Schweinefleisch esse, dass ich keine Meeresfrüchte esse und versuche, wenn ich stark bin, auch das Milchige mit dem Fleischigen nicht zu mischen. Andererseits esse ich nie so koscher, dass ich jetzt einen koscheren Kühlschrank brauchen würde, dass ich koscher einkaufen würde. Ich bin, so wie wahrscheinlich jetzt die meisten Juden und Judinnen in der Welt, versucht, in diesem jüdischen Modus zu bleiben und gleichzeitig offen zu sein.
Wenn man Sie damals als 22-Jähriger gefragt hätte, was ist das Jüdische, was hätten Sie da wohl geantwortet?
Ich hätte Marc Chagall genannt, auf jeden Fall. Ich hätte ein Gedicht von Ilya Ehrenburg zitiert, der gesagt hat, und ich bin stolz und bereue das auf keinen Fall, dass ich ein Jude bin. Das heißt, diese Zugehörigkeit und ich bin ein Teil eines stolzen Volkes, aber auf keinen Fall die Religion hätte ich damals damit verbunden und vor allem hätte ich überhaupt keine Gemeinden damals verbunden, weil als 22-jähriger Intellektueller mit Perestroika in den Knochen, denn wir haben gekämpft draußen mit Hunderttausenden von Menschen, zu sagen, ich gehe jetzt in irgendeine kleine Gemeinde, die plötzlich entscheidet, gehöre ich dazu, ja oder nein. Also ich muss mich da irgendwo anmelden. Warum? Das waren alles Vorstellungen, die weit jenseits meines Horizonts waren.
Die großen Kämpfe, auf die Sie gerade anspielen, waren in Kiew oder
in Dnepropetrovsk?
Sie kommen aus Dnepropetrovsk.
In Dnepropetrovsk. In meiner Geburtsstadt gab es bis 50.000 Juden.
Waren aber sehr konzentriert und kannten sich auch.
Sie kannten sich. Wir hatten eine Schulklasse, in der 14 Juden war von 30 Mitschülern. Das war keine jüdische Klasse.
In Dnepropetrovsk.
In Dnepropetrovsk.
Es gab also eine Art doppelte Realität. Offiziell spielte eigentlich das Jüdische überhaupt gar keine Rolle mehr. De facto war es aber überall präsent. Sie schildern, als Sie nach Deutschland kamen, dass Sie auf ein Missverständnis trafen. Und zwar hatte man hier irgendwie Juden erwartet, an denen man auch etwas wieder gut machen kann. Und Sie sagen, es kamen nicht Juden, es kamen müde, belesene Sowjetmenschen. Als Sie Ihren Antrag stellten, in Kiew damals, in der deutschen Botschaft, nach Deutschland zu kommen, was mussten Sie eigentlich sagen, damit man Sie nach Deutschland ließ?
Ich musste als erstes irgendwo vor der deutschen Botschaft eine unglaublich lange Schlange stehen. Und dann sprachen wir auch mit dem konsularischen Mitarbeiter. Ich musste ihm sagen, ich will nach Deutschland ausreisen. Mein Vater ist jüdisch und das war formeller Grund, warum ich das durfte. Und wollte wissen, welche Schwierigkeiten hatten Sie als Jude? Und dann musste ich ein bisschen berichten. Ich habe nichts erfunden, 2, 3 Geschichten aus dem antisemitischen Alltag. Also ich spielte in einer Fußballmannschaft in der Ukraine und ich war Verteidiger und gegen mich spielte ein bulliger, massiver Angreifer, sehr gut war der Gegner. Und ich habe ihn stoppen können, er hat kein Tor gemacht. Und nach dem Spiel kam er und hat unserer Mannschaft etwas geschenkt, ein bisschen Konfitüre oder Marmelade von seinen Eltern und so. Und dann hat er gesagt, gebt allem, aber dem Juden gebt nichts. Klar, das war brutal antisemitisch, aber vor allem, er hat nicht gesagt, dem Verteidiger, der mich ausgeschaltet hat, gibt es nicht, aber gebt dem Juden nicht. Das waren Sachen, mit denen wir oft konfrontiert waren.
Aber das spielte wahrscheinlich nicht so eine große Rolle bei Ihren Auswanderungsmotiven, oder?
Hätte ich ihm gesagt, ich, Dmitri Belkin, habe 100 Bücher gelesen und ich habe ein Deutschland im Kopf, in dem ich studieren will. Und ich gehe dann in 4, 5 Jahren in mein Land, weil ich will ja mein Land reparieren. Die Bildung und den Geist, wenn Sie so wollen, auch der Perestroika retten. Und ich studiere, weil ich weiß, ich lande jetzt in Reutlingen und da ist in der Nähe Tübingen und das ist die alte Unistadt, das wusste ich. Und ich studiere in dieser Unistadt, absolviere Universität, schreibe vielleicht was und gehe zurück. Hätte ich ihm das gesagt, hätte er gesagt, Herr Belkin, das ist unmöglich, ich werde Sie nicht reinlassen. Und deswegen habe ich nur gesagt, hier sind meine Papiere, das ist meine Erfahrung mit Antisemitismus, das ist mein jüdischer Vater, das ist mein jüdisches Milieu und ich würde gern in Deutschland leben.
Gut, wir machen jetzt einen großen Sprung. Wir haben es schon gesagt, Ihre Mutter war nicht jüdisch und das ist eine erhebliche Schwierigkeit, wenn man mit den jüdischen Gemeinden in Kontakt kommt in Deutschland. Nun mussten Sie also erfahren, nach jüdischem Gesetz, nach der Halacha, sind Sie überhaupt kein Jude. Wie war das?
Das wusste ich auch früher. Ich war ja ein gebildeter junger Mann. Aber das spielte für mich die ersten Jahre meines deutschen Lebens keine Rolle. Wir hatten Freunde, die waren jüdisch und halachisch auch jüdisch, nach jüdischem religiösen Gesetz aus Moskau. Enge Freunde, tolle Leute, hochgebildet. Und sie suchten den Weg zum Judentum, jüdische Einwanderer. Und wir hatten keine Familie, meine Frau und ich. Wir waren zu zweit. Und diese Menschen haben uns gesagt, seid jetzt ein Teil unserer Familie. Und das war ein Glück. Und diese Familie traf sich dann zunehmend Freitagabend zu Abendessen und diese Freitagsabendessen wurden dann zunehmend zu einem Schabbat. So war ich damals leicht gespalten, weil mein Bewusstsein war, ich wollte ein Universalist sein und Universalismus habe ich damals als Christentum verstanden. So dachte ich, es spielt Christentum eine Rolle für mich, aber ich fühlte mich auch jüdisch und deswegen war das überhaupt kein Problem, auch bei diesen Schabbatfeiern oder auch Pessachfeiern mit dieser Familie dabei zu sein. Ich suchte aber überhaupt keinen Weg in die Gemeinde, weil sie kamen mir, wie ich das im Buch geschrieben habe, damals kleinbürgerlich und unnötig vor.
Und dann kam im Jahr 2000 ihr Sohn auf die Welt. Und damit haben sie sich sehr ernsthaft die Frage gestellt, wohin gehöre ich jetzt eigentlich?
Nicht nur ich, weil das war jedes Mal meine Frau und ich. Ich habe eine starke, bewusste, kluge Frau,
die nicht jüdisch war,
geboren ist und die nicht folgen wollte und sagen, okay, mit dem Verrückten gehe ich jetzt nach Deutschland, weil ich habe sie gefragt, kurz vor der Ausreise, willst du mit mir nach Deutschland gehen? Und sie sagte ja, ganz schlicht. Und dann mussten wir sofort heiraten auf der Stelle, sonst hätte sie dann nicht folgen können. Und dann war ich allein nach Deutschland, sie kam 8 Monate später. Es waren wahnsinnig viele Gespräche mit meiner Frau und wahnsinnig viele Diskussionen, was wollen wir denn? Und dann war irgendwann unsere Entscheidung, ja, wir wollen, dass unser Sohn jüdisch aufwächst.
Was eine große Entscheidung war, denn irgendwann, ein paar Jahre davor, hatten Sie sich ganz nebenbei mal taufen lassen.
Ich war in Russland und ich dachte damals, Universalismus sei Christentum. Weil wir atheistisch aufgewachsen und dann in der Perestroika kommt massiv dieses Christentum zurück. Christentum war gewissermaßen eine Vorstufe zum Judentum. Und als der Sohn da war, war die Frage, wie wollen wir ihn denn erziehen? Und fast alle in unserem akademischen Milieu sagten, man braucht keine Religion. Religion ist vorbei. Religion ist etwas für die Rückständigen. Es ist doch wunderbar, die Traditionen zu mischen. Und der Meinung war und bin ich bis heute nicht. Denn ich gehe schon davon aus, dass es gut und wichtig ist, zu wissen, wo man selber steht, um eben sich den anderen öffnen zu können.
Sie könnten sicher 2 Stunden darüber sprechen, warum Sie sich fürs Judentum entschieden haben. Lässt sich das auch kurz sagen?
Das war dieses Gefühl, wenn alles wegfällt und du quasi mental, emotional, physisch nackt dastehst, was ist die kürzeste Antwort auf die Frage, was du bist? Und diese Antwort war bei mir Jude. Die war ganz eindeutig, die war still, aber das war auch ein langer Kampf, ein Ringen sozusagen mit sich selbst. Die Migration und das Ankommen in diesem Land war so verdammt schwer, dass man sich gequält hat, auch mit diesen Fragen. Und irgendwann musste ich mich beantworten. Sowjetisch weg, ukrainisch fand nie wirklich statt. Ich spreche die Sprache, ich mag das Land. Deutschland war mir die ersten 5, 6 Jahre ziemlich fremd. Und dann irgendwann bleibt diese massive Frage, was bist du denn? Und diese Antwort kam bei mir so.
So, und dann sind Sie eines schönen Tages im Rahmen einer Konversion mit Ihrer Frau Ljuda und Ihrem Sohn Marc, der damals, glaube ich, 6 war, nach Bamberg gefahren, um sich beschneiden zu lassen, Marc und Sie. Warum nach Bamberg?
Wir wollten, dass das auch eine Ärztin ist. Und am besten sollte es eine Ärztin und eine Moellen sein.
Eine Beschneiderin.
Eine Beschneiderin. Und ich hatte panische Angst um meinen Sohn, dem wir jetzt diese Operation unterziehen, um mich selber, denn warum muss ich jetzt plötzlich, ich aufgeklärter, belesener und so weiter, gehe jetzt in dieses religiöse Mittelalter und mache das.
Und in Bamberg war eben eine Ärztin, die heute auch Rabbinerin ist.
Ja, das war Frau Deusel.
Und Marc, haben Sie ihn gefragt, ob er das will oder wusste er, was auf ihn zukommt?
Er wusste, dass auf ihn was zukommt, aber er war so 5,5, 6 und ich glaube, das war ihm halb bewusst und halb präsent. Er wusste vor allem, und das ist eine zentrale Migrationserfahrung, wenn man zusammen ist und etwas unternimmt, dann kann es nicht schlecht sein. Und ich glaube, das war dieses Grundvertrauen, dass das okay ist. Es war hart, aber das war nichts Schlimmes letztendlich, weil wir alle das gut überstanden haben und auch meine Frau, die uns massiv unterstützt hat. Denn für sie war das womöglich am schwersten, denn wir rechneten mit physischen Auseinandersetzungen, auch ich vor allem mit Schmerzen. Marc wusste nicht genau, was auf ihn zukommt. Aber sie war die Beobachterin dieses Prozesses und die Unterstützerin und das war hart.
Nun wird es ja mit örtlicher Betäubung gemacht, egal ob bei Erwachsenen oder Kindern. Trotzdem nochmal die Frage, wie schlimm oder schmerzhaft ist es denn jetzt eigentlich? Hat man hinterher, haben Sie wochenlang Schmerzen gehabt?
Ja, aber das war sehr gut versorgt und geplant. Mein Heilungsplan war auch okay. Ich hatte ziemlich präsente Schmerzen danach. Währenddessen war das eher ein Paradox, weil ich, ohne jetzt den physischen Zustand zu beschreiben, wir führten dann ein Gespräch, durchaus ein ironisches Gespräch, 2 Intellektuelle, Frau Dr. Deusel und Herr Dr. Belkin, führen ein Gespräch über was weiß ich was.
Während er beschnitten wird.
Wir haben Witze gemacht und so weiter, aber das war, also wenn ich das im Nachhinein denke, das schreibe ich in diesem Buch, das war wahrscheinlich das Skurrilste, lustigste und das paradoxeste Gespräch meines Lebens bis heute.
Und Marc hat es auch gut überstanden.
Er hat es gut überstanden und ich glaube, es ist auch für ihn heute okay so, weil er weiß, dass die Geschichte länger ist, dass auch sein Großvater, mein Vater, obwohl völlig assimiliert, überhaupt nicht religiös denkend, aber er war seit seiner Kindheit beschnitten, weil für meine Großeltern, für meinen kommunistischen Opa und für meine universalistische Oma war es wichtig, dass mein Vater Jakob beschnitten wird und dass das dazugehört.
Es gehört dazu, es ist ein Punkt, bei den Frauen ist es auch in die Mikwe gehen, untertauchen. Dieser ganze Prozess fand ja statt, als Sie in Frankfurt waren, in Frankfurt am Main. Ich glaube, die Frankfurter jüdische Gemeinde war die erste Gemeinde, in der Sie wirklich angekommen sind. Ich lese mal ein Zitat, wie Sie diese Gemeinde schildern, aus dem Kapitel »Kein Luftmensch mehr sein«. Und es gab noch dieses unverwechselbare Frankfurter Geschäftsbürgertum. Es hatte etwas sympathisch Aufsteigerisches, etwas Unfertiges, was ihre Vertreter mal mit einer zu kräftigen Stimme, mal mit einem nur halb gelungenen Witz verraten. Sie wurden schnell laut. Einige der dortigen Juden und vor allem ihre Kinder lernte ich bald kennen. In diesen Familien gibt es meistens eine Oma oder ein Opa oder beide, die das Konzentrationslager überlebt hatten und zurück ins Leben kamen. Sie hatten keine Zeit zum Jammern, sondern machten einfach in einem Land, das sie zuvor gänzlich ausrotten wollte, ihre Geschäfte, und zwar recht erfolgreich, gespeist von ziemlich viel böser, manchmal krimineller Energie, die man aber auch schlichtweg als Überlebensenergie bezeichnen kann. Nach den Erfahrungen im KZ war es vielen von ihnen kaum möglich, ein normales Familienleben zu führen. Die Gebildeteren gingen zu den zahlreichen Frankfurter Psychoanalytikern und Therapeuten. Gefühlt die Hälfte aller Juden der Stadt wurde in den 70er Jahren Psychoanalytiker oder Sozialpädagoge, die andere Hälfte war im Immobiliengeschäft tätig. Zitat Ende. Sie lachen, Herr Belkin. Wenn ich als Nicht-Jüdin in einer deutschen Zeitung so über die Frankfurter Juden schreiben würde, ich glaube, ich könnte meine berufliche Laufbahn auf der Stelle beenden.
Ich glaube, das gehört dazu, auch zu diesem Land, dass wir uns so entspannen, dass wir diese glänzenden, wunderbaren, gebrochenen, komischen, brutalen, spannenden Menschen irgendwie so begegnen, wie sie sind. Und das ist schwer, weil Deutschland ist ein Land der Tabus, was das Wort Jude angeht. Und wenn man sagt, da sind irgendwelche Geschäftsleute, die ihre Energie hatten, denen egal war, dass sie jetzt in Deutschland sind, weil sie alles verloren haben. Und dann war es für die Bubis-Generation schon wichtig, dass sie jetzt irgendwie überleben und dieses Land als Provisorium betrachten. Aber ich glaube schon, dass ich, indem ich diese Menschen beschreibe, A, das mit großer Liebe tue und B, auch meine Geburtsstadt sehe, weil ich kannte ungefähr 200 solcher Juden und Jüdinnen, die auch zwischen der Moral- und Geschäftswelt und dem sowjetischen Staat ähnlich lebten. Nur in der Ukraine, in Dnipropetrovsk, in der Sowjetunion. Und deswegen war für mich in Frankfurt ein Entspannungsgefühl da, weil ich in Tübingen diese hochnäsige intellektuelle Gesellschaft fand, die nicht ganz meine Welt war. Und in Frankfurt diese Mischung Geist, Geld, Bazar, Moral, Politik, Verwaltung, Geschäfte, Immobilien. Das war etwas, was mir sehr gut entsprach, weil diese Generation, Bubis, der relativ harter Geschäftsmann war in diesem Westend, das wissen wir doch alle, nicht seit Fassbinder, sondern einfach, das ist bekannt. Und Arno Lustiger, der irgendwelche Textilien verkauft hat und Teppiche und dann irgendwann gesagt hat, jetzt muss ich doch Historiker dieser Tragödie werden und hat auch über die Juden und Holocaust und Stalinismus geschrieben. Das waren doch tolle Biografien. Warum kann jetzt nicht ein überlebender und harter Geschäftsmann plötzlich irgendwann zu fast Bundespräsidenten werden wie Bubis oder zu einem wichtigen Historiker wie Lustiger?
Das sind ja auch Eindrücke, die sich eben in Rainer Werner Fassbinders Stück »Die Stadt der Müll und der Tod« niedergeschlagen haben, nur nicht gerade so liebevoll, wie Sie sagen, sondern eher böse.
Fassbinder ist für mich etwas, was mich gelernt hat, mit Ambivalenzen umzugehen, weil ich glaube, das war der beste Versteher dieses Landes. Das war einer, der massiv an der Grenze zu Antisemitismus gearbeitet hat, mit seinen Filmen und mit seinen Themen zu jüdischen, also das war nicht nur dieser reiche Jude aus dem Stück Stadt Mülltod, sondern auch viele, viele andere Motive.
Ihnen gefällt es, wenn die Juden keinen Zuckerguss übergegossen kriegen, haben Sie mal gesagt.
Es ist für mich die einzige Möglichkeit des jüdischen Überlebens in diesem Land, wenn man jetzt nicht in Watte überlebt, sozusagen. Deswegen bin ich jetzt
wenn
auch
man jetzt nicht
in Watte eingepackt oder gepackt wird, sondern es gibt einen Diskurs in diesem Land, die Juden seien ein Geschenk für uns. Sowjetische Juden kamen, das ist auch ein Geschenk. Und das mag ich nicht, weil es einfach gefährlich ist, als Geschenk behandelt zu werden. Geschenk will eingepackt werden, Geschenk kann da irgendwo platziert sein, in diesem glänzenden Papier, aber Geschenk kann nicht agieren. Wenn aber die
Geschenk
Juden agieren,
muss auch immer hübsch sein.
Geschenk muss immer fein sein, Geschenk muss immer am 9. November präpariert sein zum Gedenken. Und das mag ich alles nicht. Also Fassbinder hat schon bestimmte Grenzen überschritten, auch mit seinen Thesen. Aber er hat schon verstanden, dass Juden auch genau so gebrochen sein können wie die deutsche Gesellschaft. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Juden agieren. Und zum Agieren gehört auch das Schlimme, das Schlechte, nicht nur das Gute.
Das heißt, Sie können eigentlich auch gut verstehen, dass Juden sich damals gegen die Aufführung des Stückes »Die Stadt der Müll und der Tod« gewehrt haben, weil das ja ein Akt der Emanzipation war, zu sagen, so möchten wir nicht dargestellt werden. Bubi stand mit auf der Bühne, als dieses Transparent entfaltet wurde. Kein Antisemitismus auf deutscher Bühne oder irgend sowas.
Subventionierter Antisemitismus. Ich betrachte das wirklich als eine tolle Aktion von diesen Leuten, die es nicht ertragen konnten und die sagen, wir schweigen nicht mehr. Wir gehen jetzt nicht mehr nach Israel, sondern hier in diesem verdammten Frankfurt steigen wir auf die Bühne. Und wir sagen ganz, ganz laut, wir Juden wollen das nicht.
Und wir machen uns unbeliebt.
Und wir machen uns unbeliebt, weil die Öffentlichkeit sagt, zu Recht sagt die Öffentlichkeit und wie auch die jüdische Öffentlichkeit, wie Cohn-Bendit damals, das Stück muss, hätte inszeniert werden müssen, bin ich auch heute der Meinung, weil es eine freie Kunst ist. Einerseits. Andererseits sagten Bubis und der junge Friedmann und die anderen wollen wir nicht, weil wir es nicht ertragen können, weil unsere Eltern es nicht ertragen können. Und das war mir, glaube ich, wichtig, weil die Juden sollen und müssen politisch sein. So habe ich in Frankfurt auch gelernt, dass Juden politisch agieren müssen. Ich hatte einen jüdischen Freund, einen großen atheistischen Intellektuellen aus der Ukraine, der gesagt hat, mein Gott ist ein Widerspruch. Das war ein bisschen hart, aber irgendwie das Zulassen von Widerspruch ist ein bisschen auch meine Religion.
Herzlichen Dank, Dimitri Belkin. Ihr sehr lesenswertes Buch Germania, wie ich in Deutschland jüdisch und erwachsen wurde, ist im Campus Verlag erschienen und kostet 19,95 Euro. Und das war das Gespräch auf NDR Kultur. Am Mikrofon verabschiedet sich Almut Engelin.